Also ich glaube, der wichtigste Punkt passiert tatsächlich vor der eigentlichen Krisensituation, nämlich die richtigen Leute dort haben, die richtigen Strukturen dort haben, die haben das geübt. Das sind Menschen, denen natürlich, genau wie jedem anderen, auch in der Krise der Puls geht, die aber wissen, wie das funktioniert. Das heißt, die bleiben ganz ruhig, die wissen, was sie zu tun haben. Wichtigster Punkt, zunächst mal klären, was ist eigentlich los. Wir müssen halt einfach lernen, mit KI genauso gut und genauso schnell umzugehen und es für unsere Zwecke einzusetzen auf der Verteidigerseite, wie die Angreifer es für ihre Zwecke sinnvoll einsetzen. Und am Ende des Tages geht es dabei um Geschwindigkeit. Also man darf das nicht unterschätzen, da kommt was auf uns zu. Wir müssen uns vorstellen, dass die komplette Welt im Moment auf Verschlüsselung setzt, die unter Umständen in 5 Jahren, in 10 Jahren, wann auch immer genau, in großem Stil geknackt werden kann.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass Sie das ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute hat Basis 108 ein bisschen hohen Besuch, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben nämlich Claudia Plattner vom BSI zu Gast. Ich kenne sie bislang noch nicht persönlich. Ich weiß nur, das BSI hat einen ganz guten Ruf. Da arbeiten gute Leute, das höre ich immer wieder und das habe ich auch selbst schon erfahren, die immer wieder mit kritischen Situationen konfrontiert werden. Und dann heißt es natürlich, ruhig bleiben, aber auch schnell reagieren. Und genau dazu sprechen wir auch heute. Wir gucken kurz auf die CrowdStrike-Update-Panne, auf die Herausforderungen von Unternehmen in Bezug auf Cybersicherheit. NIS 2, ja, das gucken wir auch an. Und zum Schluss frage ich Claudia Plattner auch persönlich, wie es eigentlich ist, als Frau an der Spitze einer so wichtigen, aber immer noch auch männerdominierten Behörde zu stehen. Jetzt aber erstmal schön, dass du da bist, liebe Claudia. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und bin wirklich gerne hier. Legen wir los.
Claudia, du stehst jetzt seit Juli 2023 an der Spitze des BSI und seitdem ging ganz schön die Post ab. Also bei euch ist wirklich immer was los. Ich musste natürlich sehr an die CrowdStrike-Panne im Juli dieses Jahr denken. Dazu kommen wir auch gleich. Ich will dich einmal ganz kurz in Stichworten vorstellen. Du warst unter anderem Generaldirektorin bei der Europäischen Zentralbank und Chief Information Officer bei der DB Systel, dem IT-Dienstleister der Deutschen Bahn. Von Haus aus bist du Mathematikerin. Und jetzt lass uns zur Update-Panne kommen. Bist du am 19. Juli eigentlich früh morgens aus dem Bett gefallen, weil so viele Telefone gleichzeitig geklingelt haben?
Nein, tatsächlich nicht. Der Tag hat noch ganz normal begonnen, ist dann aber relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, ich fahre jetzt mal ins Büro und ich kann noch nicht sagen, wann ich wiederkomme. Genauso war es tatsächlich. Also wir waren dann auch alle da, das Lagezentrum natürlich auch hier 24/7 rund um die Uhr besetzt. Da sind die Meldungen aufgelaufen, die haben das natürlich dann gesehen, uns informiert. Und also der Job war dann auch relativ klar den ganzen Tag über für mich. Ich musste dann natürlich den Teil Öffentlichkeitsarbeit machen, viel vor die Kameras. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews ich an dem Tag gegeben habe. Aber die wichtige Arbeit ist natürlich dann im Lagezentrum passiert. Also da, wo die Informationen zusammengekommen sind, da, wo wir die Informationen nach draußen gegeben haben, was ist da passiert. Es ist kein Cyberangriff, der Bund ist nicht betroffen. Das sind die Ausfälle. Wir wissen, was los ist, wir können das reparieren. Und so sieht die Lösung aus, wird aber einen Moment dauern. Und ich glaube, danach war dann sozusagen nur noch in Anführungsstrichen ganz, ganz, ganz viel Arbeit für alle.
Für die, die es nicht mehr ganz genau im Kopf haben, was da eigentlich passiert ist, nehme ich den Faden nochmal auf. Ich stand tatsächlich am Flughafen. Das war nämlich Ferienanfang, muss man vielleicht auch dazu sagen, weil das so ein bisschen das Druckgefühl noch ein bisschen erhöht. Das war nämlich Ferienanfang beziehungsweise mitten in den Ferien. Und dann waren eben einige Anzeigetafeln erstmal schwarz auf einigen Flughäfen in Deutschland. Und dann kam es eben raus, die amerikanische IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike, die hat an diesem Freitagmorgen ein Software-Update durchgeführt, soweit so normal. Und dann zeigten eben die Windows-Computer einen blauen Bildschirm an und das wurde dann auch sehr schnell der Blue Screen of Death oder zu Deutsch der blaue Tod genannt. Und das dauerte bis in den Nachmittag hinein. 8,5 Millionen Geräte weltweit sollen betroffen gewesen sein. Haben sich denn dann tatsächlich die Betroffenen nach und nach bei euch gemeldet? Ist das das, was dann diesen Stress auch auslöst? Oder ist es von der anderen Seite die Öffentlichkeit, die fragt, was ist los, was ist los, was ist los?
Ein bisschen was von allem natürlich. Also zunächst mal, wie gesagt, die Kollegen im Lagezentrum, dort fließen Informationen zusammen. Da ruft dann auch der Flughafen an, an dem du wahrscheinlich gestanden hast, was mir echt unendlich leid tut. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Also ich glaube, es war für viele Menschen wirklich ganz, ganz unangenehm und auch für viele Firmen, die einfach jetzt stillstanden, die nicht mehr arbeiten konnten. Und ja, das ist natürlich alles andere als angenehm. Der Druck entsteht im Prinzip daraus, dass jetzt alle wissen wollen, was los ist. So, und du hast die Öffentlichkeit. Und die hat ein berechtigtes Interesse und da musst du auch schnell liefern, schnell auch Sicherheit geben. Du hast die Stakeholder natürlich in den Ministerien, die wissen wollen, haben wir ein riesengroßes Problem, müssen wir eine riesengroße Krisensituation auffahren, Lagezentren da wirklich groß ausbilden etc. pp. Und dann hast du am Ende des Tages vor allen Dingen halt auch die Firmenkunden, die wissen wollen, wie geht's weiter, was muss ich jetzt tun. Wir haben bei uns wirklich die Profis, die bleiben cool. Die bleiben auch im Angesicht solcher Situationen, bleiben die cool. Ganz wichtig auch die Kollegen von der Presse, die natürlich da auch ein ganz wichtige Rolle spielen. Und so sind die Informationen sauber zusammengelaufen, sauber kanalisiert worden. Wichtig war, schnell mit dem Hersteller zu sprechen, klären, was ist los und dann Stück für Stück die Informationen ganz sauber rausgeben, auch der Presse die richtigen Informationen geben, damit die vernünftig multiplizieren kann. Ich glaube, insgesamt haben wir das durchaus sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite ist es halt eine Situation, die es eigentlich überhaupt erst gar nicht geben sollte. Es gab sie aber. Und jetzt ist halt die Kunst, dann gut damit umzugehen. Ich glaube, das ist erstmal gelungen.
Ja, ich kenne so aus der Luftfahrt diesen Spruch, den ich sehr mag. Der heißt, fast is slow and slow is fast. Ja, also schnell ist langsam und langsam ist schnell. In der Krisensituation, wo es halt darauf ankommt, dann zügig zu reagieren, aber eben zügig und nicht schnell. Du hast es eben schon so ein bisschen umrissen, aber gibt es so Schlüsselschritte, wo du sagst, so gehen wir um mit einer Krisensituation? Du hast schon vom Lagezentrum gesprochen.
Ja, also wir haben das Lagezentrum für genau diese Situation. Also ich glaube, der wichtigste Punkt passiert tatsächlich vor der eigentlichen Krisensituation, nämlich die richtigen Leute dort haben, die richtigen Strukturen dort haben, die haben das geübt. Das sind Menschen, denen natürlich, genau wie jedem anderen, auch in der Krise der Puls geht, die aber wissen, wie das funktioniert. Das heißt, die bleiben ganz ruhig, die wissen, was sie zu tun haben. Wichtigster Punkt, zunächst mal klären, was ist eigentlich los? So, und dann gut zusammenarbeiten, gut
kommunizieren. Habt ihr so eine Schnellwahltaste, CrowdStrike? Oder ich meine, klären, was ist los? Das sagt sich so einfach, ja? Also an dem Tag haben ja viele Leute versucht, rauszufinden, was los ist.
Das stimmt. Aber ganz ehrlich, als wir gehört haben, und das ging durchaus sehr schnell, dass es sich um ein Update-Problem handelte, war für mich eigentlich schon, also für mich mit 20 Jahren irgendwo schon in der IT unterwegs, ich hatte schon so einen Verdacht, was da jetzt eigentlich passiert ist. Jeder, der mit Groß-IT auch mal zu tun hatte, kennt eigentlich dieses Problem von, wenn ein Update schief geht und man hat eben halt nicht in Wellen ausgerollt, sondern alles auf einmal, dann kann unter Umständen der Einfluss größer gewesen sein, als man das eigentlich geplant hat.
Absolut, haben wir ja auch bei Meta schon gesehen, ja. Ne? WhatsApp down, kennen auch viele.
Ja, und das hat erstmal nicht überrascht. In dem Moment, wo man dann verstanden hat, es handelt sich nicht um einen Cyberangriff, sondern es ist ein operatives Problem, ein Update-Thema, ahnt man schon, was da passiert ist.
Melden die sich auch bei euch freiwillig oder wie kommt ihr an diese Informationen? Weil eigentlich haben ja Unternehmen ab einer gewissen Größe dann auch eine Verpflichtung, sich bei euch zu melden.
Also bei uns kommen tatsächlich, laufen vor allem die Meldungen auf, wir können gerade nicht arbeiten. Aktuell sind die Kritisunternehmen, müssen sich bei uns melden, wenn die nicht arbeiten können, wenn die ein Problem haben. Gleiches gilt demnächst auch für sehr, sehr viel mehr Unternehmen. Da kommt so ein neues Gesetz, das ist zwei Umsetzungsgesetz,
ja, da kommen wir noch drauf.
Genau, dann werden es auch mehr. Aber das ist das Erste, was wir merken. Das heißt, wir merken als allererstes im Prinzip die Auswirkungen. Und natürlich haben wir dann sehr, sehr schnell auch die Schnellwahltaste CrowdStrike. Es war ein Ticken mehr Umweg, aber nichtsdestotrotz haben dann relativ schnell auch mit dem Hersteller gesprochen. Der hatte bis dahin dann auch schon die ersten Informationen verfügbar. Das heißt, wir waren also da relativ schnell und konnten da auch relativ schnell Sicherheit geben, frei nach dem Motto, das ist jetzt super unangenehm. Menschen stehen an Flughäfen, Firmen können nicht liefern. Das ist alles andere als trivial.
Operationen mussten verschoben werden.
Das ist alles andere als trivial. Aber es war nur, in Anführungsstrichen, ein operatives Problem. Wir wussten, wo das Problem ist und wir wussten, wir können es lösen.
Claudia, weißt du, welche Konsequenzen aus diesem Vorfall gezogen wurden? Also ich habe einmal eine Studie oder eine Umfrage eher gesagt gefunden, eben von euch gemeinsam mit dem Bitkom. Da wurden 331 Unternehmen befragt, die direkt oder indirekt betroffen waren. Und da hat sich eben rausgestellt, dass viele gesagt haben, ja, wir wollen uns in Zukunft auf so etwas besser vorbereiten. Also Notfallpläne, Schulungen, aber auch technische Maßnahmen. Magst du noch einmal darauf eingehen, was du weißt, was denn konkret an Konsequenzen aus dieser Panne gezogen wurde?
Also ich finde es erstmal super schön, dass du die Umfrage erwähnst. Freue ich mich sehr drüber, weil die haben wir nämlich dann sofort mit dem Bitkom zusammen losgetreten. Super und auch die Resonanz darauf super. Und es zeigt halt relativ gut, dass die Firmen schon verstanden haben, was da passiert ist und was sie jetzt auch tun müssen. Und das finde ich erstmal sehr positiv. Und ja, das Problem lag bei CrowdStrike mit nicht der notwendigen Qualität im Rollout und in dem Update. Es lag aber auch ein Stück weit bei den Betreibern, weil wenn ich in einem kritischen Bereich Rechner habe, die automatisch Updates ziehen, dann muss ich auch sicherstellen, dass die Rechner, die Endgeräte, die ich brauche, um meinen Betrieb zu fahren, dass die entsprechende Backup-Lösungen haben. Das gehört mit dazu. Das sind Notfallpläne. Das gehört zu diesem Business Continuity Management, BCM kurz. Und das ist in der Tat etwas, wo wir an vielen Firmen sehen, da reicht's noch nicht. Und wenn das jetzt ein Impuls war, was draus zu lernen, dann ist es, glaube ich, das Maximum, was wir noch an Gutem dabei rausholen können. Ich begrüße das sehr. Wir selber arbeiten jetzt mit CrowdStrike zusammen und gucken, dass genau das denen nicht mehr passiert. Da sind wir schon sehr weit. Wir arbeiten außerdem mit allen anderen Herstellern von Sicherheitssoftware in dem Bereich auch zusammen, damit auch denen das nicht passiert. Und mit Microsoft zu guter Letzt, weil da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen was tun, um auch auf deren Seite dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal passiert.
Ich will nochmal so ein bisschen drauf kommen, weil du hast ja vorhin gesagt, es war zum Glück kein Angriff. Also es war zum Glück kein Cyberangriff. Und das habe ich gerade heute Morgen wieder gelesen. Ja, es kann jetzt auch, KI kann jetzt auch Malware schreiben. Und die KI wird sozusagen also so ein bisschen Doomsday-mäßig kommen und das Ganze, was wir da in dem Bereich sehen, noch weiter verschlimmern. Wo siehst du denn aktuell die größte oder neueste Gefahr? Wie schätzt du denn KI in der Cybersicherheit ein?
Also in einem Satz würde ich sagen, wenn wir es schaffen, uns gut aufzustellen und schnell genug sind, dann wird das am Ende gar keinen großen Unterschied machen in dem, wie sehr wir angegriffen werden und wie gut wir uns verteidigen können, weil wir nämlich genauso gut verteidigen können, wie wir angegriffen werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Heißt, KI nützt natürlich dem Angreifer beim Thema Malware schreiben. Das Ding kann Code schreiben, also kannst du natürlich auch Malware schreiben, ist ja klar. Es nützt ihm auch beim Auffinden von Schwachstellen. So, jetzt kann aber KI uns genauso gut helfen, dabei die Schwachstellen zu finden. Es kann uns helfen, Automatisierungen zu entwickeln, bei denen wir Angriffe auch automatisiert stoppen. Es kann uns auch helfen, im Zweifelsfall sicheren Code zu produzieren. Heißt für mich am Ende des Tages, wir müssen halt einfach lernen, mit KI genauso gut und genauso schnell umzugehen und es für unsere Zwecke einzusetzen auf der Verteidigerseite, wie die Angreifer es für ihre Zwecke sinnvoll einsetzen. Und am Ende des Tages geht es dabei um Geschwindigkeit, weil KI hilft einem, einen Angriff sehr, sehr schnell durchzuführen. Also müssen wir KI nutzen, um einen Angriff auch sehr, sehr schnell wieder abzuwehren. Und wenn wir das gut machen, wird sich das einfach die Balance halten.
Ich finde das richtig spannend, was du sagst, weil ich finde gerade KI im Hinblick eingesetzt auf die Verteidigung, da lohnt es sich nochmal einen Blick genauer hinzuschauen. Denn ich erinnere mich, als ich mal bei euch war, im BSI, also schon eine Weile her, und dort haben wir mal gedreht und uns eben das in eurem Lagezentrum auch mal ein bisschen zeigen lassen, also wie ihr Code analysiert. Ich stelle mir sowas vor, dass KI sehr nützlich sein kann, wenn man zum Beispiel Bewegungen von Angreifern feststellen möchte in einem großen System, weil was man da ja im Prinzip macht, ist, dass man eben Netzwerkströme analysiert und beobachtet und schaut, okay, gibt es da eine Veränderung? Ich erinnere mich an AngreiferInnen, die sehr lange in den Netzwerken saßen und keiner hat sie je gemerkt. Und Ziel ist es ja auch gerade, wenn man von staatlichen Angreifern ausgeht, dass sie sich möglichst wenig bewegen wollen, möglichst unsichtbar, nur kleine Datenmengen rausschicken und so weiter. Kann KI da helfen? Also zum Beispiel bei der Analyse von Netzwerktraffic? Oder macht ihr da schon selber was beim BSI auch damit?
Ja und ja.
Okay, also, her damit.
Auf jeden Fall. Also es ist für das ganze Thema Intrusion Detection, Anomalien aufdecken, ist natürlich so eine KI wundervoll, weil im Prinzip merkt die, wenn etwas sozusagen aus der Norm fällt. Gibt es auch verschiedene Methoden, braucht man auch nicht immer KI für, aber das ist definitiv ein Einsatzgebiet. Auf jeden Fall. Machen wir da auch schon was mit? Auch auf jeden Fall. Also das ist ein Punkt, in dem es durchaus sehr, sehr spannend werden kann. Das wissen natürlich auch die Angreifer. Das heißt, die sind im Zweifelsfall zumindest dann, wenn sie echt so ein klassisches Prepositioning machen, also sprich versuchen, sich früh in ein System reinzufinden, rein einzudringen und möglichst lange unerkannt zu bleiben, dann loggen die sich vielleicht auch einfach nur alle Vierteljahr mal mit geklauten Login und Passwort ein oder Credentials ein und versuchen möglichst wenig zu bewegen, weil die natürlich auch wissen, dass je mehr sie sich bewegen, desto eher werden sie halt auch gefunden. Also das wird ein ganz, ganz spannender Punkt, auch KI dafür genau diese Sachen vermehrt einzusetzen und auch wirklich die kleinsten Abweichungen da zu finden.
kann ich mir sehr gut vorstellen. Also jetzt gerade, ich habe mal nachgeschaut, Gemini kann ja inzwischen ja 2 Millionen Token verarbeiten. Also das war ja lange das Problem auch, dass man gesagt hat, okay, KI super, aber wie viel Info kriege ich da halt rein? Und ich meine, gerade mal so Netzwerk-Traffic, kann er dann doch schnell ein bisschen größer werden. Ich kann mir das gut vorstellen, auch gerade in Kombination dann wahrscheinlich mit dem Mensch. Na, weil den brauchst du ja am Ende dann immer noch. Also die KI kann dir einen Vorschlag machen, kann dir was ausgeben, Ergebnisse, aber trotzdem brauchst du ja den Analysten bei euch im Lagezentrum, der das Ganze dann nochmal einordnet oder einsortiert.
Auf jeden Fall. Also am Ende des Tages wird immer der Mensch stehen, der sich die Dinge anschaut. Aber wir brauchen KI und allgemein überhaupt das ganze Thema Analyse an geeigneter Stelle, um diese riesigen Datenmengen uns anzuschauen und vor allen Dingen das ganze Rauschen rauszusortieren.
Genau. Ja.
In so einem Netz passiert unglaublich viel. In so einem SOC, wenn überhaupt es mal ein vernünftiges SOC gibt, alle Logdaten da ankommen, da kommen ja riesige Datenmengen. Das vernünftig zu durchforsten und zu schauen, was ist jetzt wirklich davon relevant. Von diesen 5000 Meldungen, die hier gerade kommen, sind vielleicht 3 wirklich wichtig. Die anderen 4997 eben halt nicht. Und das auszusortieren, genau da brauchen wir mal schnelle Unterstützung. Und die 3, die muss sich ein Mensch anschauen, sich überlegen, was heißt das eigentlich?
Du hast vorhin gesagt, ja und ja. Also ja, KI ist praktisch. Und das zweite Ja war aber, dass ihr beim BSI auch schon damit experimentiert. Kannst du noch mehr darüber erzählen?
Ja, auch wir schauen uns Datenverkehre an. Wir sind ja mit verschiedenen Aufgaben des Schutzes auch betraut. Und da nutzen wir natürlich auch unsere Methoden und entsprechend KI, um auch einen vernünftigen Blick auf das, was in den Netzen passiert, auch zu haben.
Jetzt waren wir mit dem Basis 108 Anfang des Jahres in Jülich und haben dort das Forschungszentrum Sucht. Also kleine große Empfehlung an der Stelle. Also wer die Folge mit Professor Kalako zum Thema Quantencomputing noch nicht gehört hat, hier ist die Aufforderung und Werbung dafür. Und da haben wir uns Quantencomputer angeschaut. Und was wir dort auch gesehen haben, ist ja, also die Technologie ist sehr spannend, auch sehr vielversprechend, aber auch noch lange nicht fertig. Und trotzdem, gerade im Hinblick auch auf Kryptographie, ist es ja doch ein Anwendungsfeld, wo sich sehr viel tut. Wie guckt denn das BSI auf das Thema Quantencomputing?
Ganz genau wäre die kurze Antwort natürlich. Ja. Also wir machen sehr viel im Bereich. Wir haben auch bei uns echt so ein paar Experten, die gehen ganz tief bis rein in die Algorithmen, die da eine Rolle spielen. Also das ist Mathe vom Feinsten. Ich habe auch da mal ein bisschen tiefer reingeschaut, aber rein aus Interesse. Aber mal die Algorithmik außen vor. Wir helfen mit dabei zu sagen, wie machen wir jetzt eigentlich eine Migration? Weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt unsere Systeme anschauen. Wir müssen anschauen, was muss als erstes migriert werden auf einen Zustand, dass es eben halt auch, wenn es Quantencomputer gibt und normale Verschlüsselungsalgorithmen geknackt werden können, diese Daten dann trotzdem weiterhin sicher sind. So, und das ist ein Riesenaufwand. Also man darf das nicht unterschätzen. Da kommt was auf uns zu. Wir müssen uns vorstellen, dass die komplette Welt im Moment auf Verschlüsselung setzt, die unter Umständen in 5 Jahren, in 10 Jahren, wann auch immer genau, in großem Stil geknackt werden
kann.
Ja,
das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass uns Kryptographie, also im Internet quasi ständig umgibt, ne? Jede Webseite, die wir aufrufen, beim Online-Banking, bei digitalen Unterschriften, also selbst bei WhatsApp umgibt uns Kryptographie und damit ist ja auch die Bedrohung, ne, der Quantenkrypto oder des Kryptographiebrechens durch Quantencomputer eigentlich, würde ich sagen, so im Moment mit die größte Bedrohung für die Kryptographie.
Also für Krypto ganz bestimmt. Danke auch nochmal, dass du das genau so aufgeschlüsselt hast, weil genau das ist das Thema. Also 100%ig, es passiert überall. Wir brauchen diese Verschlüsselungsthematiken, ansonsten können wir nicht sicher kommunizieren. Und das ist in der Tat, ich rufe einen Webserver auf und da ist in aller Regel, ist das eine verschlüsselte Kommunikation, damit eben halt nicht unterwegs jemand lesen kann, was ich gerade als Passwort eingegeben habe. So, und das ist schon super wichtig. Und wir werden erleben, dass dieses Gefüge ein Stück weit ins Wanken kommt, eben halt, wenn wir durch Quantencomputer die Möglichkeit haben, das dann auch sozusagen zu entschlüsseln. Und dagegen müssen wir ja was tun. Das heißt für uns, dass wir jetzt versuchen zu helfen, dass alle eine Migration schaffen auf sogenannte Post-Quantum Algorithms, also Algorithmen, die eben halt auch einem Quantencomputer standhalten. Und das ist aber nicht ganz einfach.
Ja, ich höre.
Also man braucht
das. Was sind die Herausforderungen?
Also die Herausforderung sehe ich überhaupt nicht in der Algorithmik, weil ich glaube, dafür haben wir ein paar richtig gute Techniker hier in den USA, da ist sich die Welt auch einig, die Algorithmen gibt's. Jetzt muss man sich aber vorstellen, überlegt mal, wie schwierig es normalerweise ist, nur eine kleine Veränderung in irgendwelchen IT-Systemen zu bauen. Und jetzt müssen wir gefühlt alle anfassen. Gefühlt alle. Und jetzt wird es darum gehen, erstmal die wichtigsten zu machen. Also die Transportverschlüsselung, TLS-Algorithmen. Dann aber tatsächlich auch bis rein in die Firmen zu schauen, was sind meine wichtigsten Daten, was sind meine wichtigsten Systeme und die erstmal umzustellen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt heute Daten, die werden irgendwo abgegriffen, die sind verschlüsselt, die kann keiner lesen, aber plötzlich liegen die da und dann kann man die dann eben halt doch entschlüsseln, dann gibt es durchaus auch Szenarien bei Sachen, die vielleicht noch länger als 5 bis 10 Jahre verschlüsselt bleiben sollten, dann muss man die auch jetzt schon schützen. Und das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns klar werden, was haben wir, was ist wirklich wichtig und da dann jetzt auch in die Migration gehen, weil das wird keine einfache Migration.
Ja, absolut. Also das ist ja immer auch dieses Rennen, ne, was es gibt zwischen denen, die Sachen verschlüsseln und denen, die wiederum versuchen, das zu entschlüsseln. Crypto Wars ist da das Stichwort, wer sich da reinlesen will. Jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen. Ich will aber trotzdem noch einmal auch auf die Chancen gucken, weil genauso wie auch durch die KI auch Bedrohungen entstehen, was ist angesprochen, Malware programmiert wird, genauso entstehen aber auch Chancen, dass eben KI auch zum Beispiel helfen kann, dass ich meine Firewall richtig aufsetze oder sowas. Ne? Also auch so ganz bei ganz profanen Sachen oder eben so Netzwerk-Traffic mit Hilfe von KI analysieren kann. Genau das Gleiche. Die sich da auch für die IT-Sicherheit ergeben.
Meinst du jetzt ganz speziell aus der Kombination aus KI und Quantum oder?
Ich glaube, das wäre fast ein bisschen weit gegriffen, wenn es da sicherlich auch also große Chancen gibt, aber vielleicht doch noch einmal bezogen auf KI, hattest du glaube ich schon gesagt, aber nochmal bezogen auch auf Quantencomputing.
Mhm. Also ich habe ja irgendwann auch mal tatsächlich davon geträumt, dass wir einfach einen staatlichen Quantencomputer haben und diese ganzen Ransomware-Geschichten einfach sich dadurch erledigen, dass wir den Menschen einfach einen Schlüssel geben. Problem gelöst. Ganz so einfach ist es dann halt blöderweise doch nicht, aber schön wäre es. Also natürlich ergeben sich auch für uns daraus Möglichkeiten. Quantencomputer sind ja nicht nur im Bereich Verschlüsselung spannend, sondern sie sind ja vor allen Dingen auch im Bereich überall dort, wo Höchstleistungen gebraucht werden, in Optimierungsproblemen, rein mathematisch gesprochen. Also sprich, für eine ganze Menge andere Klassen von Problemen kann man Quantencomputer ganz wunderbar einsetzen. Ich glaube, wir werden erst noch Stück für Stück verstehen, wo überall auch für uns da noch die Möglichkeiten liegen. Im Moment konzentrieren wir uns sehr stark auf den Schutz. Das heißt sehr stark darauf, was müssen wir jetzt tun, um eben halt wirklich sensitive Daten, sensitive Kommunikationswege auch abzusichern.
Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen. Vor 2 Jahren wurde NIS2 von der EU beschlossen. Das ist eine Richtlinie, um die Cybersicherheitsmaßnahmen in der EU zu verbessern. Es gab bereits eine EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit. Die war aber aus dem Jahr 2016 und NIS2 ersetzt diese Richtlinie bzw. konkretisiert sie auch. Und da geht es darum, dass vor allem wichtige Unternehmen wie Energieunternehmen oder IT-Dienstleister, ja, dass von diesen Unternehmen strengere Sicherheitsvorkehrungen gefordert werden. Jetzt heißt es aber auch, dass es höhere Sanktionen und Bußgelder gibt, wenn ein Unternehmen gegen die Richtlinie verstößt. Magst du noch einmal umreißen, welche Auswirkungen wird denn NIS2 deiner Ansicht nach haben?
Also zunächst mal möchte ich ganz klar sagen, Bußgelder und ähnliche Themen sind für mich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die EU sich aufgeschwungen hat, zu sagen, hey Leute, wir haben ein Problem im Bereich Cybersicherheit und wir haben inzwischen ein so großes Problem, dass es ein systemisches ist. Das heißt, zu viele Firmen, Institutionen, kritische Sektoren, von denen du auch gerade gesprochen hast, haben in ihrer Cybersicherheit nicht den Reifegrad, den wir brauchen, um uns zu schützen. Und am Ende des Tages geht es um Schutz. Und wir müssen die Institutionen und die Organisationen und die Firmen schützen, die am Ende des Tages für unseren Wohlstand, für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft verantwortlich sind und dafür, dass die funktioniert. Und da hat die EU gesagt, okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir haben hier ein Problem. Also versuchen wir mit einer Regulierung, mit der NIS2-Regulierung, alle dazu zu zwingen, sich doch um dieses ganz, ganz wichtige Thema zu kümmern, weil wir das systemische Risiko sehen, wohingegen im Zweifelsfall eben halt die Firma immer nur ihren mehrere Jahreshorizont sieht und ihren Profit, den sie auch machen muss. Ja, also insofern ist die EU, glaube ich, hier in die Regulierung reingegangen, ein Stück weit auch als Last Resort, wie man so schön sagt. So, jetzt ist es aber so, dass die Firmen erstmal sehen, Bußgelder, okay, ich muss was tun. Klares Versprechen von unserer Seite BSI. Wir werden den Schwerpunkt absolut auf das Thema Kooperation legen. Die Firmen müssen diese Themen in den Griff bekommen und wir wollen helfen dabei.
Okay, ihr seid also nicht der Reiter mit dem Schwert.
Wir sind nicht der Reiter mit dem Schwert, wir sind der Reiter mit dem Kopf voller Äpfel, in dem hoffentlich die Energie steckt, die man braucht, damit am Ende des Tages die Cybersicherheit besser wird.
Okay, weil man muss ja schon mal festhalten, das betrifft viel mehr Unternehmen, als man auf den ersten Blick denkt. Ne? Also betrifft zum Beispiel auch kleine Abfallentsorger, ne? So alles ab 50 Millionen Euro Umsatz. Ich will jetzt hier keinen Alarm machen, aber wissen denn die Unternehmen überhaupt, dass die betroffen sind?
Das ist eine hervorragende Frage, ein wunderschönes Stichwort. Dankeschön dafür. Ich glaube, es wissen noch nicht alle. Und wenn man das Gesetz liest, braucht man auch erstmal eine ganze Weile, um rauszufinden, ist man jetzt betroffen oder nicht? Das ist durchaus komplex oder zumindest kompliziert. Und was wir jetzt gemacht haben, ist einfach Folgendes. Wir haben mal etwas gebaut, nennt sich NIS-2-Checker, ganz liebevoll. Ich glaube, offiziell heißt es Betroffenheitsprüfung, aber NIS-2-Checker kann man sich viel besser merken. Da kann man einfach mal auf unsere Webseite gehen.
Okay, also packen wir in die Shownotes.
Ja, bitte, unbedingt. Mhm. Also bitte reinpacken, einfach auf die Webseite gehen, ein paar Fragen über seine Firma beantworten und dann sagt er einem, du bist betroffen und das musst du tun. Gibt's auch ein FAQ. Also wir haben auf jeden Fall uns ganz arg bemüht, erstmal eine Starthilfe für die Unternehmen zu geben, damit die da eine Orientierung bekommen.
Okay, ich will noch einmal auf eure Aufgabe hinaus, weil Reiter mit dem Schwert, Reiter mit dem Korb voll Äpfeln, weil es drohen ja tatsächlich Strafen bis zu 10 Millionen Euro, /10% vom Jahresumsatz. Da bekommt man ja als Unternehmen schon erstmal einen Schreck, wenn man das liest oder hört. Magst du einmal nochmal konkretisieren, welche Rolle ihr als BSI da übernehmt?
Also wir haben offiziell die Rolle der Aufsichtsbehörde an dieser Stelle. Und das ist auch richtig so und wir werden uns auch drum kümmern. Das tun wir heute übrigens auch schon. Also ein Energieunternehmen da draußen gehört zur kritischen Infrastruktur. Im Zweifelsfall kümmern wir uns heute schon darum. Und wir kümmern uns auch um viele andere Unternehmen. Also wir kümmern uns auch um Krankenhäuser, im Gesundheitssektor, also sehr, sehr viele Unternehmen, wo wir auch heute schon sozusagen unterwegs sind. Und das machen wir auch heute schon mit der Idee, möglichst helfen. So, die Aufsichtsbehördenfunktion gehört aber dazu und wir werden die auch erfüllen. Auch das ist gar keine Frage. Wir werden unseren Schwerpunkt aber nicht dahin legen. Wir werden Bußgelder nicht priorisieren, sondern wir werden definitiv schauen, dass wir möglichst gut unterstützen, alle auf die Beine helfen, weil am Ende des Tages ist der erfolgreiche Cyberangriff, der kostet nicht nur 10% des Jahresumsatzes, der kann existenzbedrohend sein. Und insofern wollen wir eigentlich dafür sorgen, dass es eben halt nicht existenzbedrohend ist. Das ist das, worum es uns wirklich geht.
Wie ist es denn, also Unternehmen gerade der kritischen Infrastruktur machen ja Meldungen an euch, sollen ja auch Meldungen an euch machen, wenn sie einen Vorfall hatten. Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel am Wochenende einen Vorfall hatte, weiß ich nicht, kein Zug fährt mehr rund um Frankfurt oder so, dann sind die Unternehmen ja gehalten, an euch eine Meldung zu machen. Was ist denn, wenn die Meldung nicht kommt oder zu spät kommt? Nehmen wir an, es ist Wochenende. Ist das dann schon so ein Fall für so eine Strafe?
Also in aller Regel kommen die Meldungen und wir wollen das auch weiter verstärken, dass diese Meldungen ankommen, damit wir sehen, was ist gerade wo los. Damit wir im Zweifelsfall auch helfen können. Also normalerweise rufen die Firmen bei uns an oder sie machen uns eine Meldung und das Erste, was wir dann fragen, ist, braucht ihr Hilfe? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses, braucht ihr Hilfe, was müssen wir tun? Und wir wollen diese Meldung deshalb haben, auch das nicht als Gängelung, sondern tatsächlich, wir müssen wissen, was deutschlandweit passiert. Ich nehme da mal dieses schöne Beispiel, in München und in Hamburg geht's Licht aus und das gleichzeitig und das vielleicht noch aus einem Cybervorfall und der kommt vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung. So, dann brauchen wir die Zusammenarbeit Länder, wir brauchen Bund, wir brauchen in diesem Fall vielleicht noch die Strafverfolgung, wir brauchen vielleicht sogar, wenn wir Pech haben, den Verteidiger. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wissen, was ist da los? Unter Umständen hat das nämlich dieselbe Ursache. Und wenn wir das gar nicht erst wissen, weil die Information bei uns nicht ankommt und wir auch mit unseren Partnerbehörden da gar nicht sprechen können, dann fliegen wir da blind. Also an dieser Stelle, es geht nicht darum, die zu ärgern, es geht darum, ein klares Bild darauf zu bekommen, was die Situation ist.
Und kann das auch eine Chance sein, frage ich mich, weil ich frage natürlich auch aus Sicht einer Verbraucherin, denn ich erinnere mich nur zu gut vor allem an solche Vorfälle, wo massenhaft Daten abfließen und dann Betreiber, Betreiberinnen sich hinstellen, Schulter zucken und sagen, ja, ist passiert und mich hätte ja eigentlich der Staat schützen müssen und wir brauchen eine Cyberpolizei, statt sich dann doch um ihre eigene Infrastruktur zu kümmern. Also kann sowas auch eine Chance sein, dass Unternehmen eben sich noch stärker um ihre IT-Infrastruktur kümmern?
Absolut, und das müssen sie auch, weil so gerne wir möchten, wir werden nicht in Helikoptern anfliegen, da rausspringen und eure Systeme patchen. Das müsst ihr blöderweise echt selber machen. Wir helfen dabei so gut wir können. wir versuchen da alles dafür zu sorgen, dass die da gut aufgestellt werden. Aber am Ende des Tages liegt die Verantwortung für den Betrieb der eigenen IT bei den Unternehmen selber. Und die Verantwortung für die Produkte, für die Sicherheit der Produkte liegt bei den Herstellern. Und da müssen wir sie hinbringen und dort muss sie auch wahrgenommen werden. Wir versuchen dabei zu helfen.
Jetzt gibt das BSI ja gelegentlich so ein Heft raus, was ich auch ab und zu mal bekomme. Und da war letztens ein Artikel drin, in dem das BSI Deutschland als Cybernation sieht. Finde ich ja sehr nice. Cyber, immer gut. Ja. Aber was heißt das denn konkret?
Also für uns ist das das Motto, unter dem wir versuchen, alle an einen Tisch zu bekommen. Wir müssen uns als Land so aufstellen, dass wir sichere Digitalisierung exzellent beherrschen. Am Ende des Tages wird weniger gar nicht gehen. Wir müssen uns schützen. Wir sind attraktiv. Wir sind Ziel von Angreifern. Wir müssen es schaffen, uns insgesamt zu schützen. Und das kann eine Behörde, ob wir jetzt 1500 Leute sind, die wir heute sind, oder 15.000, die wir nicht werden. Wir werden keine einzige neue Stelle, werden wir alle zusammen an einen Tisch bringen müssen. Wir werden es als Behörde nicht schaffen. Die Firmen allein werden es auch nicht schaffen. Die Wissenschaft alleine wird es auch nicht schaffen. Wir müssen alle an einen Tisch bringen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns diese Dachmarke bilden. Lass uns ein Ziel formulieren, auf das wir alle gemeinsam hinarbeiten können und in dem auch klar ist, dass wir das tatsächlich wirklich nur gemeinsam machen können. Das ist, wie der Begriff Cybernation entstanden ist. Und es ist erstaunlich, was für eine positive Wirkung der auch ausstrahlt, weil alle sagen, ah, okay, ja, da bin ich ja auch ein Teil von. Okay, was kann ich dafür tun? Ich kriege diese Frage sehr, sehr häufig.
Ich will noch einmal zum Anfang zurückkommen, zu diesem aus dem Bett fallen oder es ist Freitag früh, man hat vielleicht selbst Urlaub geplant oder man will vielleicht ins Wochenende oder früher ins Wochenende, aber gerade solche Cybervorfälle, ich denke auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns gerade hören, werden das kennen, dass sowas immer sehr gerne am Wochenende oder am Freitag auftritt. Also ich will sagen, sowas ist ja eben kein 9-to-5-Job, sich eben genau um diese Cybersecurity von Deutschland zu sorgen. Und der Job ist sicher alles andere als gemütlich. Was treibt dich an?
Also es ist tatsächlich so, der ist nicht immer gemütlich. Anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß noch nicht, wann ich heute nach Hause komme. Die Antwort war dann also nicht IKEA heute Abend, richtig? Ja, das war dann sozusagen, genau das ist das, was dann passiert. Also dann wird das Leben mal durcheinander gewirbelt. Das gehört aber dazu und das wusste ich natürlich auch vorher. Was treibt mich an? Ja, irgendwann kam die Frage, wärst du bereit, das zu machen? Und ich so, wuh.
Ich habe nur gehört, dass sie dich nicht gern haben gehen lassen.
Ja, also ich habe mir damit nicht nur Freunde gemacht, das ist schon klar. Also ja, ist ja eigentlich auch ein nettes Kompliment, wenn man das mal so sieht. Aber ich wollte auch noch gar nicht weg. Ich hatte ja noch viel vor, auch in der EZB. Aber das machen jetzt andere und die machen das auch super. Aber ich habe dann ja auch irgendwann gesagt, okay, ich mache das. Und der Grund dafür ist auch ganz klar, es muss jemand machen. Die Aufgabe ist super, super, super wichtig. Wir müssen uns drum kümmern. Und als dann sozusagen die Anfrage kam, Claudia, kannst du das sein? Habe ich dann nach einigem Überlegen auch gesagt, ja, ich mache das jetzt. Ich kümmere mich da jetzt drum. Es ist wichtig und das ist auch der Antrieb. Ich stehe morgens auf, damit es besser wird. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein bei uns im BSI. Da sind 1500 Leute, die haben alle genau denselben Antrieb. Die stehen morgens auf, damit es besser wird.
Ja, also zumindest die ich schon kennengelernt habe, bei denen ist das so. Weil gerade in der IT-Sicherheit gibt es ja sehr lukrative Jobs. Oder kann man irgendwo vielleicht im Ausland arbeiten. Ne? Also weil es sehr bekannt, dass das ganz begehrte Leute sind, die dann aber teilweise bei euch arbeiten aus Überzeugung.
Wir haben definitiv ganz, ganz viele Menschen, die bei uns aus Überzeugung arbeiten, die sehr klar sagen, ich kann was und ich will das einsetzen für etwas, was es wert ist. Ich freue mich da tagtäglich drüber, ist ein tolles Team, macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten und vor allen Dingen jetzt auch zusammen zu gucken, wie stellen wir uns für die Zukunft auf. Die Zukunft wird rasanter, da wird es viel Wechsel, viel Wandel, viel Change geben und das machen wir miteinander und das ist schon klasse.
Und da ist ja auch wichtig, dass Frauen eine Rolle spielen, ne? Also gerade Cybersecurity, Frauen wachsen da inzwischen nach, aber es ist trotzdem noch eine sehr männerdominierte Domäne. Wie fördert ihr Frauen im BSI? Also fördert ihr die überhaupt konkret, beziehungsweise was findest du wichtig? Also wie kann man Frauen in der Cybersecurity besser fördern?
Also wir tun das definitiv und wir tun das ganz bewusst. Also wir haben jede Menge Programme, wir machen ganz gezielte Bewerberinnenansprache. Ich bin auf ganz vielen Veranstaltungen, turne da auch selber rum und versuche das zu fördern. Mir persönlich ist immer ganz wichtig die direkte persönliche Ansprache. Es gibt tolle Frauen da draußen, die müssen wir ermutigen, also wirklich dazu bringen, sich auch zu bewerben, diese Themen aufzugreifen, MINT zu studieren. Also wir haben da ganz, ganz, ganz viele Maßnahmen. Eine Maßnahme finde ich immer ganz wichtig, die lautet bei uns aktuell 22 34 40. Das ist jedenfalls mein eigener Titel. Wir haben 22% Frauen in Führungspositionen, 34% Frauen bereits im BSI. Das ist für eine IT-Bude schon gar nicht schlecht. Und jetzt kommt meine Lieblingszahl. 40% unserer Bewerber sind Bewerberinnen. Und das finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Also wir haben da wirklich eine tolle Quote. Und das zeigt, dass das durchaus geht und dass das ernst genommen wird. Wir versuchen da ein guter Arbeitgeber zu sein für alle.
Und hilft es in der Security? Also merkt ihr das, dass man dadurch einen diverseren Blick bekommt? Also ich kenne es aus anderen Bereichen, dass es total hilft, gemischte Teams zu haben, weil eben nochmal ein anderer Blick auf den Sachverhalt kommt. Ist das in der Security auch so?
Absolut. Ja. Und da bin ich auch ganz egoistisch. Es macht viel mehr Spaß, in solchen Teams zu arbeiten. Einfach deshalb, weil da ein anderer Blick zustande kommt, eine andere Diskussion zustande kommt. Ich mag noch einen Aspekt dazu sagen. Geht ja immer drum, ne, Frauen nicht so in der Technik und so. Ach, was ein Quatsch. Das mal als Punkt Nummer eins. Und wenn wir schon bei Klischees sind, dann mag ich auch ein positives Bemühen. Nämlich, dass bei Cybersicherheit geht es ganz, ganz, ganz viel um Kommunikation. Und jetzt gucken wir mal, wer darin richtig gut ist. Hm?
Ja. Dank dir, liebe Claudia, dass du heute bei uns warst. Danke euch, danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Ihr könnt uns noch einen großen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, oder vergebt ein paar Sterne. Wir freuen uns darüber. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Danke, liebe Claudia.
War super, dankeschön.
Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.